Eine weitere sehr interessante Woche des US-Sports liegt hinter uns. In jeder Liga ist einiges passiert und deswegen werden wir selbstverständlich auch in jeder Liga über das Aktuellste und Brandneueste reden. Wir, das bin ich natürlich und natürlich meine bessere Hälfte, Bjarne Vogt.
Richtig, einmal zum ersten Mal richtig angekündigt, von daher, ich grüße dich, Ferdi, moin.
Moin, wir haben vielleicht vorweg, müssen wir sagen, Sportliches natürlich wieder dabei, aber auch Politisches, das lässt sich leider in dieser Woche mal wieder nicht in den USA vermeiden. Zum Politischen kommen wir nachher, leider, muss man sagen. Ich würde sagen, wir versuchen es wie gehabt und fangen mit dem Sportlichen an. Bjarne, was hältst du davon?
Ich wollte gerade sagen, es soll ja immer noch ein Sportpodcast sein, die Politik, keine Sorge, lassen wir nicht beiseite, aber erstmal der Sport, dann die Politik.
So ist es und erstmal der Sport ist vor allem in den USA und in unserem Podcast die NFL und da war einiges los, wie gewohnt. Mittlerweile geht's mit der Newsrunde los und da müssen wir uns leider jetzt schon von zwei wirklich tollen Spielern verabschieden, denn die haben diese Woche ihren Rücktritt bekannt gegeben. Zuerst war das nämlich Taylor Gabriel, ein Wide Receiver, der Chicago Bears letztens zumindest. Er war insgesamt 6 Jahre in der Liga, kam ganz schön rum. Er wurde ja ursprünglich als undrafted Free Agent gedraftet von den Cleveland Browns. Bei denen war er dann auch 2 Jahre. Dann ging es 2 Jahre nach Atlanta zu den Falcons. Da stand er auch im Super Bowl 2016 und war dann eine recht gute Figur. Da hat eine gute Figur gemacht, bis das Ganze halt den Bach runterging. Und zuletzt, die letzten beiden Jahre, war er bei den Chicago Bears. Aber da wollte es nicht mehr so wirklich klappen. Er hat jetzt gesagt, ich mache da den Deckel drauf auf dem Profi-Football und guck, ob ich nicht noch anders irgendwie meinen Spaß im Leben finde und haben werde. Und ich hoffe für ihn, dass es klappt. Er hat eigentlich coole Spiele abgeliefert in der NFL, dabei im Super Bowl gewesen, einem Super Bowl, der wirklich geschichtsträchtig war. Es war das größte Comeback leider gegen halt Taylor Gabriel und seine Atlanta Falcons. Und ihm gegenüber stand nämlich der zweite Mann, der diese Woche seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, nämlich Julian Edelman. Und der hat in diesem Super Bowl ein ganz bekanntes Play abgeliefert. Ich glaube, Bjarne, du wirst dich sofort daran erinnern, wie Julian Edelman diesen Ball doch noch einen Millimeter vor dem Boden an sich rangezogen hat, obwohl 2 Spieler gegen ihn standen.
Auf jeden Fall, also das vergisst man nicht, wie er dort irgendwie halb in der Luft lag und trotzdem, ich glaube, danach gefühlte 35 Minuten wurde erstmal überprüft, ob der Ball nicht wirklich den Boden berührt hat. Ja, Gänsehaut, ich habe jetzt auch nochmal zu seinem Abschied mir seine Top-Plays angeguckt und wie gesagt, ich denke mal, da wirst du gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. In den Playoffs, da ist er immer aufgedreht, besonders im Super Bowl, nicht umsonst Super Bowl MVP auch mal geworden und diesen Play, ja, da träumt jeder Wide Receiver, glaube ich mal, von so ein Ding zu catchen.
Ja, also ich weiß nicht, wie oft diese Highlights vom Super Bowl 51 gesehen, vielleicht der größte Super Bowl aller Zeiten, auch das Jahr danach, 52, war ein richtig cooles Spiel, aber du hast schon gesagt, Julian Edelman, das war einer für die großen Momente, trotz seiner recht kleinen Körpergröße und man bekommt es nicht auch also allzu oft mit, dass Bill Belichick einen Spieler sehr emotional verabschiedet und sich emotional zeigt. Er hat jetzt in seiner Verabschiedung zu Julian Edelman gesagt, das war ein ganz besonderer Spieler, der es immer wieder geschafft hat, hochmotiviert zum Training zu kommen und seinen Job zu erledigen. Das ist ja das Mantra bei den New England Patriots, wieso es so gut geklappt hat. Und wirklich, wenn Bill Belichick da lobende Worte findet für einen so großen Spieler, dann muss das was heißen. Ich will noch so ein bisschen auf seine Karriere gucken, denn Julian Edelman war ursprünglich Quarterback und wurde in der 7. Runde des 2009er Drafts gepickt von den New England Patriots, wurde da aber sofort zum Wide Receiver umgeschult und das war eine absolute Erfolgsgeschichte, die dann folgte. Er hat insgesamt 3 Super Bowls gewonnen und auch im letzten Super Bowl, den er geholt hat, dem Super Bowl 53 gegen die Los Angeles Rams, da wurde er, auch wenn das Spiel so ein bisschen öde war für viele, wurde er Super Bowl MVP und das können nicht viele Wide Receiver von sich behaupten. Das ist keine typische Unterschiedmacherposition, weil meistens dann gesagt wird, der Ball kam halt gut vom Quarterback, deswegen ist der Quarterback der MVP, aber nein. Julian Edelman hat es geschafft und wurde tatsächlich als Wide Receiver ein MVP. Abschließend meine Frage an dich, Bjarne. Ist Julian Edelman für dich ein Hall of Famer, der nach Canton, Ohio gehört?
Das ist eine gute Sache. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dass ich dich genau das Gleiche fragen möchte. Natürlich wieder geschickt, dass du mich das zuerst fragst. Ich habe mir vorhin auch einige Berichte dazu durchgelesen. Natürlich, ja, seitdem es bekannt geworden ist, nochmal seine Top-Plays angeschaut und für mich gehört er irgendwie dazu. Ich weiß, ich kann verstehen, dass man es vielleicht nicht so sieht, weil er halt auch wirklich in den meisten Seasons, sagen wir mal, in der normalen Saison doch relativ schwache Quoten hatte. Das war jetzt nichts Überragendes, was er da irgendwie abgeliefert hat. Aber er war in den wichtigen Spielen immer da. Und Hall of Famer sind für mich Leute, die am Ende in Erinnerung bleiben durch ganz besondere Momente, durch Super Bowl-Ringe, die sie am Finger tragen, ja, durch MVP-Sachen, die sie haben. Und das hat er, das weist er alles auf. Er hat natürlich davon profitiert, dass er mit, ja, wahrscheinlich dem Quarterback aller Zeiten, Tom Brady, einen der riesigsten Fürsprecher überhaupt hat. Ich meine, nur um das Verhältnis zwischen den beiden klarzumachen, muss man sich, glaube ich, nur den Post von Tom Brady anschauen, den er jetzt absetzte auf Instagram und Julian Edelman ja wirklich in den Adelstand gehoben hat, was dieser über die Jahre geleistet hat. Ich weiß, trotzdem keiner, der irgendwie jetzt ein riesiger Athlet, also er ist ein riesiger Athlet, aber der ein riesiger Einzelspieler war, der irgendwie wie sonst Hall of Famer, die dort aufgelistet werden, aber durch den Einsatz und vor allem durch die Erfolge, die er am Ende hatte, für mich jemand, der dort reingehört. Jetzt bin ich gespannt, wie du es siehst.
Für mich auch Julian Edelman, einer, der in die Hall of Fame gehört, weil er eben in diesen besonderen Momenten da war. Er hat unfassbar gute Catches gemacht in den entscheidenden Momenten und er wurde halt Super Bowl MVP. Und das ist eine Ehre, die bekommst du nicht einfach so. Da musst du was für leisten auf der größten Bühne, die Sportwelt, egal ob NFL oder NBA oder Fußball. Es ist die größte Sportbühne für einen Tag zumindest. Deswegen, wenn du da lieferst, dann hast du ordentlich was geleistet. Er war einer Franchise sehr lange treu. Das finde ich auch immer sehr bemerkenswert in der heutigen Zeit. Und er hat auch so ein bisschen das Spiel mit revolutioniert. Ja, er kam ja eher als Quarterback in die Liga, wurde Wide Receiver, auch das schon eine tolle Transformation. Aber er hat es auch immer wieder geschafft, dann als Wide Receiver selber Pässe zu werfen. Und die kamen auch richtig gut. Und damit hat er natürlich als ein bisschen älterer Spieler das Spiel auch ein bisschen mit verändert. Und für mich deswegen Julian Edelman auf jeden Fall einer, der einen sehr großen Einfluss auf die NFL hatte. Auch politisch, ja, wir hatten das besprochen mit seinen antisemitischen Reaktionen beziehungsweise Reaktionen auf antisemitische Bemerkungen. Das ist eine super Rolle, die er da eingenommen hat und für mich deswegen Julian Edelman, ein Hall of Famer.
Und wahrscheinlich mit einem der coolsten Bärte ausgestattet, die die Liga je gesehen hat. Auch das Teil vom Post von Tom Brady. Ich kann dich da, wie gesagt, nur unterstützen in der Meinung. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, du, die ganz großen Zahlen, wie andere Wide Receiver, die in der Hall of Fame ihren Platz gefunden haben, weist er nicht auf. Komplett verständlich, aber alleine durch diesen Aspekt, den du eben meintest, dass er als Wide Receiver plötzlich Quarterback-Pässe aus einem ganz anderen Hut gezaubert hat und dazu Finals entschieden hat, macht ihn für mich zum Hall of Famer. Und ja, kann man mich für anklagen, aber ich glaube, die Meinung haben wir nicht exklusiv.
Jetzt hast du es schon angesprochen. Apropos Anklagen, Anklage, da ist natürlich der Name Deshaun Watson einer, an dem in dieser Thematik kein Weg dran vorbeiführt. Es ist nicht wirklich viel Neues passiert, was den Prozess angeht. Es mussten sich jetzt eine gewisse Anzahl, es waren auf jeden Fall über 10 Masseurinnen identifizieren lassen, also sagen, wer sie sind, damit die Anklage weiterhin Bestand hat. Das ist geschehen, ich werde die Namen nicht nennen, die wurden auch so nicht veröffentlicht, tatsächlich dann auf der NFL-Seite, weil es auch nicht wirklich von Belangen ist. Aber man kann sagen, Deshaun Watson hat zum Beispiel den Vertrag von Nike gekündigt bekommen, weil die natürlich so eine Ausstrahlung, so eine vermeintliche Aktion nicht unterstützen können und das natürlich die Marke an sich den Ruf so ein bisschen in den Dreck zieht, auch wenn es vielleicht gar nicht passiert ist. Wir werden da abwarten und uns nicht zu voreiligen Urteilen reißen oder drücken lassen, glaube ich. Da bist du bei mir. Lass uns doch jetzt so ein bisschen auf die Zukunft wieder gucken. Das machen wir jetzt schon seit 3 Wochen ungefähr. Heute ist nämlich die Running Back Position dran. Und da habe ich heute mal nur 2 Spieler ausgewählt. Aber bei einem, da ist eine ganz besondere Geschichte im Hintergrund. Aber ich fange erstmal an mit dem gewöhnlichen Typen, sage ich jetzt einfach mal, mit Travis Etienne. Der Mann, der in Clemson gespielt hat, in North Carolina, auch sehr erfolgreich an der Seite von Trevor Lawrence und T. Higgins zum Beispiel. Was für Travis Etienne spricht, ist, dass er wirklich sehr explosiv ist, er ist sehr schnell, agil, kann immer mal wieder einen im offenen Feld austanzen und das ist natürlich das, was man in den USA Big Play-Kaliber nennt, also der hat immer die Chance, noch einen zu zünden und er ist auch wirklich sehr gut, was das Fangspiel angeht. Er hat sich entwickelt über seine College-Karriere als Receiver, die Entwicklung hat man gesehen und man hofft, glaube ich, als NFL-Scout, als NFL-Coach, dass er diese Entwicklung auch in der Liga, in der höchsten, die es gibt, noch fortführen kann. Was gegen ihn spricht, ist wiederum dann so ein bisschen seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Er hat Probleme, das Feld zu lesen. Heißt, er rennt ganz gerne mal in einen Raum rein, wo eigentlich kein Platz ist. Dann muss er halt einen harten Hit kassieren. Und das wiederum führt uns zu seiner zweiten Schwäche. Er ist nicht gerade der Kräftigste. Heißt, wenn es dann ordentlich scheppert, dann kann er den Ball verlieren. Dann kann er sich wehtun. Und das will natürlich keiner sehen, der es dann mit dem zukünftigen Team von Travis Etienne handhabt oder handelt. Jetzt die ganz besondere Persönlichkeit in dieser Running Back Klasse und das ist Najee Harris, Mann von Alabama, für viele wahrscheinlich schon so ein bisschen auf dem Radar getreten, die mal beim College Football reingeschaut haben im letzten Jahr. Der Mann hat richtig gut gespielt und seine Stärke ist auf jeden Fall mal seine Physis. der ist genau das Gegenteil von dem Travis Etienne, heißt, der ist kräftig, der ist stark, der kann sich mal durchtanken. Und so ein ähnliches Modell kennen wir ja schon aus Alabama mit Derrick Henry. Nur war die College-Karriere von Najee Harris noch deutlich besser, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und er ist auch ein guter Fänger. Heißt, er kann Duelle gewinnen gegen Verteidiger, die nah dran sind. Er kann sich durchsetzen, auch aufgrund seiner Physis. Heißt, er hat dieses Durchsetzungsvermögen. Und das spricht natürlich ganz klar für ihn. Seine negativen Sachen, die so ein bisschen an ihm auffallen, ist zum Beispiel seine nicht vorhandene Schnelligkeit. Der ist verhältnismäßig für einen Running Back eher langsam. Und da wird es natürlich schwer, dann die Lücken zu finden. Und bei harten Hits ist er wie Etienne etwas anfälliger, verliert ganz gerne mal den Ball, da muss er drauf achten, denn wenn es irgendwo scheppert, dann in der NFL. Und da gibt es im College noch eine riesen Lücke zu. Also da muss er an sich arbeiten. Wenn er das abstellen kann, dann steht ihm, glaube ich, eine sehr gute Karriere bevor. Jetzt aber zu seiner besonderen Geschichte. Und viele fragen sich, wieso ist das eine besondere Geschichte? Das ist ein Running Back aus Alabama, der erfolgreich ist. Das kennen wir doch alle. Ich habe schon gesagt, Derrick Henry. Aber generell, Talente von der Alabama Crimson Tide, die haben es doch irgendwie immer drauf. Aber bei Najee Harris, da steckt eine ganz andere Geschichte hinter. Und die ist wirklich inspirierend, aber auch tragisch. Denn er kommt aus einer sehr armen Gegend, aus der Bay Area an der Westküste in den USA. Heißt San Francisco, Oakland, da so diese Area, das ist die Bay Area. Aber er war nie wirklich an einem Ort zu Hause. Deswegen sagt er auch, die Bay Area an sich ist mein Zuhause, weil ich immer mal wieder rumgekommen bin. Ich musste umziehen. Meiner Familie ging es überhaupt nicht gut. Die haben in Obdachlosenheimen gehaust oder halt auch in ihrem eigenen Auto. Die Mutter hat immer versucht, die Kinder zu Freunden zu stecken, aber Najee Harris wollte das nicht. Der ist immer wieder zurückgelaufen zum Auto oder ins Obdachlosenheim, um bei seiner Mutter zu sein. Und auch eine tragische Geschichte ist, dass sein Vater leider drogenabhängig war und seinen Kindern und seiner Frau gegenüber gewaltsam war. Das Ganze natürlich leider auch den Drogen geschuldet, heißt gar nicht mal bewusst, hatte sich einfach nicht unter Kontrolle und mittlerweile kann man sagen, dass der Vater diese Taten wirklich sehr bereut. Er hat zwar keinen Kontakt mehr zu Najee Harris und seinen Kindern, ja, Najee Harris hatte natürlich noch ein paar Geschwister, aber das ist natürlich auch irgendwie unschön, wenn ein Kind so eine Kindheit hat ohne Vater, der wirklich Probleme hat und jetzt keinen Kontakt mehr hat. Das ist hart und desto besser ist es das, was dann seine Mutter getan hat, denn die hat gesagt, ich will nicht, dass Najee zu Hause alleine ist. Das ist gefährlich in den Gegenden, in denen wir umherkommen. Ich möchte, dass der Zeit verbringt mit etwas Sinnvollem. Und deswegen hat sie ihn an seiner Schule für ein Schulprogramm namens Football eingeschrieben, das nach der Schule stattfand. Und da ist Najee Harris, wie wir jetzt alle mittlerweile wissen, natürlich total aufgegangen. Er hat gesagt dann im Nachhinein, wenn er auf diese College oder auf das College-Programm oder Football-Programm an seiner Highschool zurückblickt, sagt er, ich denke, man kann sagen, dass Football mich gerettet hat. Denn er hatte auch so leichte Probleme, ähnlich wie sein Vater, jetzt nicht unbedingt mit Drogen. Das hat er immer vermieden, aber er hatte auch leichte Gewalt- oder Aggressionsprobleme. War schneller am Rausrasten, hat gern mal die Hand gegen eine Wand geschlagen oder irgendwie sowas. Und er meinte wirklich, Football hat mich gerettet und mich beruhigt. Er war dann wirklich sehr gut auf seiner Highschool und als dann die Colleges angefragt haben, dann ging das sehr schnell. Er hat insgesamt laut eigener Aussage über 100 Nachrichten an dem Tag der Rekrutierung bekommen. Es war unter anderem auch Michigan dabei mit Jim Harbaugh, der Mann, der auch schon in der NFL gecoacht hat bei den San Francisco 49ers, im Super Bowl stand. Also bei dem hätte er auf jeden Fall eine Menge lernen können. Er hat sich aber am Ende für Alabama entschieden und das aus einem gewissen Grund. Er wollte es nämlich allen beweisen. Alabama, ein Südstaat, da gibt es ja immer noch gewisse konservative Züge in diesen Staaten, auch gegenüber Farbigen. Und er wollte es allen zeigen, aber er war dann erstmal nicht zufrieden. Das war dann doch ein bisschen befremdlich, diese Kultur. Er hat nicht so viel gespielt, wie er sich das erhofft hatte. Und das war alles nicht leicht. Und dann hat er sich zusammengefunden mit unter anderem Tua Tagovailoa, der ja auch lange in Alabama nur der Bankdrücker war, bis er halt Jalen Hurts im National Championship Game abgelöst hat. Aber mit dem hat er sich angefreundet. Die haben sich zusammen aus diesem Loch dann hochgezogen. Und als er jetzt Alabama verlässt, ist er wirklich der beste Running Back, den diese Schule je gesehen hat. Er hat die meisten Touchdowns erlaufen, er hat die meisten Rushing Yards und die meisten Scrimmage Yards. Für alle, die nicht wissen, was ist ein Scrimmage Yard oder was sind die Scrimmage Yards? Scrimmage Yards sind die Yards, die insgesamt erspielt werden. Ob es jetzt über einen Lauf ist oder als Passempfänger. Heißt, wie viele Yards hat er insgesamt gut gemacht und da ist er der Beste der Schulgeschichte. Und er hat sich auch zu einem wirklichen Führungsspieler entwickelt, zu einer Führungspersonalie oder Personalität oder Persönlichkeit vielmehr. Denn er war letztes Jahr zum Beispiel in Alabama auf Straßen unterwegs und hat Black Lives Matter Märsche angeführt und da Reden gehalten. Was zeigt der Mann? Hat eine Riesenentwicklung hinter sich, eine tolle Geschichte. Sie erinnert so ein bisschen aufgrund dieser Verhältnisse, aus denen er kommt, an Michael Ower. Der Mann hat fast ein Super Bowl gewonnen, beziehungsweise was heißt fast? Der Mann hat einen Super Bowl gewonnen und fast zwei. Ja, ne, wir alle kennen den Film, ich hoffe ihr auch. Ansonsten schaut gerne mal Blindside rein. Super Film, vielleicht gibt es ja auch zu Najee Harris irgendwann einen Film, denn diese Geschichte, die ist wirklich Hollywood-reif, oder?
Hundertprozentig. Also ich weiß gar nicht, ich habe mir gerade überlegt, haben wir schon mal über Michael Oher in diesem Podcast gesprochen? Vielleicht, ich weiß es nicht mehr, aber
ich glaube, Blindside. Ich glaube kurz.
Ich glaube kurz, aber auf jeden Fall ein Wahnsinnsfilm. Und hierbei wieder eine Wahnsinnsgeschichte. Und es ist zwar eine Plattitüde, aber ich sag's trotzdem, der Sport schreibt manchmal einfach wunderschöne Geschichten. Und das schreibt er hier auch. Und ich hoffe zumindest, oder ich gehe fest von aus, dass diese Geschichte von Najee Harris noch nicht zu Ende ist. Du hast es gerade angesprochen, klar, ihm fehlt ein bisschen Speed, so ehrlich muss man sein. Und das wird spannend zu sehen sein, ob er das ihm am Ende vielleicht ein bisschen in der NFL auf die Füße fällt. Aber er ist ein Kämpfer. Er hat einen Wahnsinns-Buddy und er bringt einfach trotzdem viel mit und hat nicht umsonst in Alabama, wie du es eben so schön gesagt hast, hält er die Rekorde für die meisten Scrimmage-Yards. Das schaffst du nicht nur mal eben, wenn du einfach nur ein bisschen einen ganz guten Körper hast. Von daher, ich drücke ihm sehr die Daumen, dass seine Geschichte, ja diese, wie du es eben schon angedeutet hast, halbe Hollywood-Geschichte am Ende zu einer ganz großen Hollywood-Geschichte wird und wir ihn als einen der kommenden Running Backs der NFL irgendwann ja, heißen dürfen sozusagen in den Club der großen Running Backs. Ich würde es ihm sehr wünschen.
Ich auch und ich glaube, wir lieben Football und generell den Sport so sehr, weil er wirklich jeden eine Chance gibt. Wir haben Jungs aus armen Verhältnissen, wir haben Jungs aus sehr reichen Verhältnissen, wie zum Beispiel Joe Burrow, das absolute Gegenstück zu Najee Harris, aber wir haben auch Jungs, die sind unfassbar schmächtig, aber wir haben auch Jungs, die sind absolute Tiere. Und jeder hat da irgendwie seine Chance und jeder ist auf seine Art erfolgreich, überhaupt in dieser Liga zu sein. Deswegen, das macht die NFL aus und ich glaube, das macht den Sport aus und deswegen lieben wir ihn so. Das war es jetzt erstmal mit der NFL, heute deutlich kürzer als gewohnt, das wollten wir anvisieren, das haben wir geschafft, deswegen bin ich froh, nach knapp oder ein bisschen mehr nach einer Viertelstunde an die NBA und Bjarne Vogt übergeben zu dürfen.
Hast du gut geschafft, dein Time-Ziel für heute, kannst du die Checkliste nachher abhaken. Das freut mich.
Habe ich jetzt schon. Mache ich nicht nachher.
Das machst du parallel, ich weiß es. Abgehakte To-Do-Listen im Hause von Stolzmann machen mich auch glücklich und damit soll es zur NBA übergehen. Bevor ich allerdings mit meiner Newsrunde und ja, dann doch etwa mit dem schon angedeuteten politischen Anfang, aber danach auch mit ganz viel Sport, keine Sorge, gibt's kurz einmal den Fakt des Tages, wo ich mir dachte, das wäre doch mal vielleicht was Neues, so ein bisschen immer in die Vergangenheit zu schauen, vor allem in solchen Zeiten wie jetzt, wo man ja häufiger mal in die Vergangenheit schaut, und zu präsentieren, was ist denn vor genau 5 Jahren passiert? Und da erstmal die Frage an dich vielleicht, Ferdi, einfach mal so aus der kalten Hose, vor genau 5 Jahren heute, also am Dienstag, wir nehmen mal am Dienstag aus, den 13.04.2016, hat eine ziemlich große Legende sein Abschiedsspiel in der NBA gegeben. Weißt du ungefähr, um wen es sich handelt?
Also da hast du mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. Ich hatte jetzt letztens, ich glaube, gestern hatte ich erst irgendwas zu dem Golfturnier Masters oder zur NFL-Draft-Klasse, dass da die 2011er gedraftet wurden mit Cam Newton, Von Miller, J.J. Watt. Aber was in der NBA vor heute oder heute vor 5 Jahren war, ich muss raten, vor 5 Jahren, Rücktritt.
Wie gesagt, hat ein Abschiedsspiel gegeben. Große Legende. Ach, Abschieds.
Kobe?
Kobe. Es ist Kobe, schüttelt er mal eben so weg. Vor genau 5 Jahren zeigte kein anderer als der leider, mittlerweile, wir haben es schon ein paar Mal thematisiert, verstorbene Kobe Bryant in seinem letzten NBA-Spiel für die Los Angeles Lakers war sein 1346. Spiel, das muss man sich mal geben. Einfach nochmal 60 Punkte aufs Parkett, hat eine ja für nicht möglich gehaltene Vorstellung. Ich glaube, er war zu dem Alter schon, dürfte 39 gewesen sein, ja, also eine Wahnsinnsleistung. Wie gesagt, zu Kobe müssen wir nicht mehr viel sagen, 5 NBA-Titel und mehrere ganz große persönliche Auszeichnungen, glaube ich, sagen genug zu dieser Legende, die, wie gesagt, leider schon von uns gegangen ist. Trotzdem gebührt ihm an solchen Tagen 5 Jahre nach seinem Abschiedsspiel trotzdem immer nochmal die Erinnerung und ein riesengroßer Respekt für das Sportliche, was er in seinem Leben geleistet hat. Das soll es aber nochmal kurz sein. Ich hatte gehofft, dich in eine Falle locken zu können, aber dafür muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer kramen in der Recherchekiste. Werde ich auf jeden Fall machen in den nächsten Wochen. Möchte aber zum Anfang der Newsrunde mit dir, Ferdi, nochmal kurz über, ja, mal wieder etwas Politisches sprechen. Wir haben es die letzten Wochen häufiger mal gehabt, ob es Deshaun Watson war oder der Black History Month. Es ist nun mal so, dass in den USA uns leider neben den ganz vielen tollen sportlichen Momenten auch andere Vorfälle begleiten, die, ja, vielleicht anders als in Europa üblich, wo ganz häufig Sport und Politik versucht wird zu trennen, dort mit einhergehen. Und wie ich finde, diese Woche, vielleicht habt ihr es alle mitbekommen, tragische Ereignisse. Am Sonntagabend in Minnesota, wo mal wieder ein dunkelhäutiger Mann erschossen wurde von der Polizei. Kuriose Geschichte, was die Polizistin alles behauptet, warum das so passiert ist und so weiter. Wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Eine sehr schreckliche Geschichte auf jeden Fall am Ende. Was ich allerdings sehr schön finde, ist die Solidarisierungsaktion der Stadt Minnesota, und zwar in allen möglichen Sportarten danach. Ob es die Minnesota Twins in der MLB, die Timberwolves in der NBA oder die Minnesota Wild in der NHL sind. Alle ihre Spiele wurden verschoben. Um ein paar Tage haben sie, ja, aus Respekt vor diesen tragischen Ereignissen, haben die Minnesota Twins zum Beispiel in einer Öffentlichkeitsdokumentation berichtet, dass es im Interesse unserer Fans, Mitarbeiter, Spieler und unserer Gemeinschaft ist, das heutige Spiel nicht zu bestreiten. Und die Spiele auf unbestimmte Tage zu verlegen. Ich glaube, die Timberwolves sollten jetzt gegen die Nets spielen. Ich glaube, das ist um 1-2 Tage nach hinten verlegt worden. Klar, auch das, diese kleine Geste bringt das Leben von Dante Wright, so hieß der junge Mann, nicht mehr wieder zurück. Trotzdem, Ferdi, was hältst du von so einer Geste? Wie gesagt, wir haben vorhin auch über Black Lives Matter, über die Bewegung alles gesprochen. In den USA sowieso ein Riesenthema, da gerade das Gerichtsverfahren zu George Floyd, ich denke mal, den Name sagt euch allen was, ist. Was hältst du zu so einer Aktion?
Ich finde es klasse, weil ich finde, der Sport hat ja eine riesen Reichweite, er ist eine riesen Plattform über die Jahre geworden, und in einer gewissen Art und Weise müssen Spieler und Akteure auch so ein Image vermitteln, dass der Sport für alle da ist und man Ungerechtigkeit, soziale Ausgrenzung, sozialen Rassismus nicht dulden kann. Natürlich auch besonders wichtig, dass die Stadt Minneapolis da vorangeht. Ich kann so viel sagen zur MLB. Die Twins haben auch noch auf der Wand im Outfield einen Schriftzug, der sagt Gerechtigkeit für George Floyd. Und das Ganze soll sich ja circa 20 Kilometer vom Tatort Floyd abgespielt haben. Wieder dieselbe Stadt, unfassbar bitter. Schade, dass wir drüber reden müssen, aber umso schöner, dass wir über diese andere Seite reden können, dass im Sport so eine Gemeinschaft herrscht und dass man da sich solidarisiert. Wir hatten ja auch in der Bubble in der NBA Boykottierungen vieler Mannschaften, und deswegen wirklich klasse. Und das, dann kann man auch, glaube ich, einen Spielausfall verschmerzen, wenn es für den richtigen Zweck ist.
Auf jeden Fall. Ein Wahnsinn, was in Minneapolis in diesen Tagen wieder los ist. Und ja, auch das gehört zum Major Talk. Politik und Sport. Die USA schreibt riesige Geschichten jeden Tag ins Positive, wie aber auch ins bodenlose Negative. Und ihr könnt von ausgehen. Wir werden weiter darüber berichten, können aber, wie gesagt, von diesem, ja, doch tollen Ereignis, was, wie gesagt, am Ende eine ganz kleine Duftmarke vielleicht nur ist, aber trotzdem eine Duftmarke ist. Von daher etwas von mir zumindest berichtenswertes, wie ich finde. Wollen wir aber zum Sport übergehen. Und zwar zu ein, zwei kurzen Spielen, die ich mit euch, die ich zumindest erwähnenswert fand, die letzte Woche passiert sind. Und zwar, es ist noch möglich, die Utah Jazz können zu Hause verlieren. Nach 24 Heimsiegen in Folge, das muss man sich mal geben, haben die Utah Jazz die längste Siegesserie der Franchise-Geschichte vor eigenem Publikum, in Anführungszeichen, sozusagen, wurde gebrochen von den Washington Wizards mal wieder. Ja, die Wizards hier immer mal wieder, die sind zwar am Ende eigentlich momentan auf einem bedeutungslosen Rang, mit 20-33 Spielen nicht wirklich gut da, aber sie schaffen es irgendwie, Rekorde zu brechen. Also die Wizards paar Mal Teil dieses glorreichen Podcasts, und mal wieder haben es Legenden wie zum Beispiel Bradley Beal und Russell Westbrook geschafft, die Jazz klein zu kriegen in einem 125-121 Krimi. Westbrook legt am Ende um die 25 Punkte auf, 14 Rebounds, 14 Assists, also mal wieder ein sehr, sehr guter Auftritt von ihm, und die am Ende eine Beendigung der Utah Jazz Heimerfolge, die allerdings, so ehrlich muss man auch wieder sein, werden sie nicht allzu lange beschäftigen. Sie stehen immer noch ganz weit oben, da kommen wir allerdings später zu, wenn wir über die Tabellensituation, wie versprochen letzte Woche, in der NBA sprechen. Wollen wir zu einem nächsten Mann und zu einem großen Rekord kommen, und zwar kein anderer als Steph Curry, denn dieser hat beim Golden State Warriors Sieg gegen die Denver Nuggets 116-107 das Endresultat, mal wieder ein unglaubliches Spiel hingelegt. Er hat 53 Punkte, 10 Dreier insgesamt am Ende aufs Parkett gezaubert, und er hat für diesen beeindruckenden Sieg gegen die Nuggets für die Warriors gesorgt, und er kann auch aus persönlicher Sicht relativ zufrieden sein mit diesem Abend, denn er hat einen Rekord bei den Golden State Warriors aufgestellt. Der 33-Jährige überholte mit seiner Performance Will Chamberlain, kein geringerer als Will Chamberlain, als bester Scorer der Franchise-Geschichte. Ja, 19 Zähler fehlten Curry vom Anfang noch, am Anfang dieses Abends, um Chamberlain aufzuholen. Ja, hat am Ende 53 draus gemacht, kann sich, glaube ich, keiner dafür beschweren, und zeigt nochmal wieder einmal mehr mit 10 Dreiern, was für ein unglaublicher Athlet dieser Steph Curry ist. Und was er aus der Tiefe wirft, ist wahrscheinlich einzigartig. Er ist jetzt, glaube ich, was Dreier in der NBA angeht, ist nur noch Ray Allen vor ihm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dürfte, glaube ich, auf Platz 2 All-Time-Liste stehen. Es hat zumindest gereicht, dass kein geringerer als die deutsche Legende Dirk Nowitzki sich nochmal nach dem Spiel auf den Social-Media-Kanälen gemeldet hat und zu Steph Curry ihm gratuliert hat. Er meint, er ist einer meiner Lieblingsspieler seit Jahren. Er war am Anfang so ein bisschen, kritisch, sagte Dirk, weil er so weit weg vom Korb geworfen hat. Er war der Erste, der, wie Dirk es nannte, vom Logo, das auf dem Hallenboden ist, plötzlich angefangen hat, einfach mal zu werfen, obwohl die Uhr noch gar nicht zu Ende gelaufen ist und alle anderen Leute viel besser standen. Aber er hat diese tiefen Dreier genommen und er beherrscht sie heutzutage wie kein anderer, wie kein Zweiter. Nicht umsonst hat er diesen Rekord jetzt geknackt. Ob es für die Warriors trotzdem am Ende irgendwie was reichen wird in den Playoffs, besprechen wir später nochmal. Trotzdem für dich die kurze Frage, Ferdi. Steph Curry, gibt es einen größeren Dreiergott für dich?
Nee, für mich nicht. Also er ist effektiv, produktiv und damit ist alles gesagt.
Kurze Worte von Ferdinand von Stolzmann. Auch das ist möglich im Major Talk, aber er bringt es komplett auf den Punkt. Effektiv und wie kein Zweiter, nicht umsonst. Wie gesagt, hinter Ray Allen, der zweitbeste Shooter aller Zeiten. Und wahrscheinlich wird auch das nicht mehr lange dauern, bis er sich den irgendwann kratzt, beziehungsweise schnappt. Also eine schöne Geschichte im Hause Curry. Kommen wir zu einer anderen schönen Geschichte. Und zwar vielleicht sagt ihr ja, Mensch, meine Güte, okay, Steph Curry, habe ich schon ein paar Mal gehört, LeBron James, so die großen Namen, die kaut ihr immer durch. Was ist denn mit anderen Teams? Was sind zum Beispiel mit den Oklahoma City Thunder? Keine Sorge, Freunde. Das Auge, ich habe überall ein, oder wir eher gesagt, haben überall ein Auge drauf. Und haben natürlich, uns ist auch nicht verborgen geblieben, dass die Oklahoma City Thunder, meine Güte, einen Vertrag mit Gabriel Deck gemacht haben, einem Argentinier, der von Real Madrid, für alle, die Real Madrid nur mit Fußball verbinden, die haben auch eine ganz gute Basketballtruppe, jetzt in die NBA wechselt, nach Oklahoma und damit eine ziemliche Verstärkung in der Schlussphase der Saison werden wird. Medienberichten, verdient Deck in einem 4-Jahres-Vertrag um die 14,5 Millionen Dollar. Und ist kein schlechter. Also der argentinische Nationalspieler wechselte erst im Sommer 2018 aus seiner Heimat Argentinien zu Real Madrid und wurde nicht nur MVP in der argentinischen Liga, sondern auch zweimaliger Finals-MVP bei den großen Madridistas, wie sie im Fußball genannt werden. Also ein kein schlechter auf dem Gebiet und auf jeden Fall eine Verstärkung für Oklahoma. Eine spannende Personalie, auf die wir uns sehr freuen, dass er uns bald in der NBA bereichern wird und sind wir sehr gespannt, wie er zum Ende dieser Spielzeit einiges an NBA-Erfahrung sammeln kann. Wer schon ein bisschen NBA-Erfahrung gesammelt hat, oder sind zwei Kollegen, die sind keine Unbekannten. Das ist einmal Dennis Schröder und Kyrie Irving. Denn zwischen den beiden hat es ein bisschen gekracht vor ein paar Tagen beim 126-101 Erfolg für die Lakers. Mal wieder über die Brooklyn Nets haben die Lakers endlich mal, nach langer Zeit ein großes Team geschlagen. Wie gesagt, die Probleme der Lakers, LeBron verletzt, Davis verletzt. Ich glaube, die haben wir die letzten Wochen lange genug durchgekaut. Jetzt lief es aber wieder ganz gut vor ein paar Tagen bei den Nets, die allerdings, so ehrlich muss man auch sein, ohne den verletzten Harden und auch irgendwann ohne den dann gesperrten Irving auskommen mussten. Denn beide, Dennis Schröder und Kyrie Irving, gerieten früh im dritten Viertel aneinander und ließen auch nicht so wirklich nach zwei doppelten technischen Foul voneinander ab. Verbale Scharmützel, ich glaube mal, das kann man sich im Video nochmal anschauen, ist ganz zu empfehlen, der so ein bisschen, wenn jemand auf Reibereien steht, da ging es ziemlich ab. Zuerst wurde der Rauswurf dann von Kyrie Irving signalisiert. Ja, Schröder allerdings ließ das nicht so ganz unkommentiert. Der 27-jährige Deutsche folgte seinem Gegenspieler dementsprechend wenige Minuten später in die Katakomben Brooklyns. Beide Spieler, so ehrlich muss man sein, wurden vorher noch nie aus einem NBL-Spiel geworfen. Das heißt, es handelt sich nicht irgendwie um großartig unsportliche Charaktere. Allerdings zeigt es nur so mehr, was für heiße Duelle es auf dem Platz am Ende waren. Schröder startete nämlich eigentlich relativ gut ins Spiel. 19 Punkte, glaube ich, hat er gemacht bis zur Halbzeit. Ein gutes Spiel für Dennis Schröder. Deswegen umso ärgerlicher, dass es am Ende aufgrund ja so eines dämlichen Scharmützels, so ehrlich muss man sagen, für ihn frühzeitig unter die Dusche ging. Da wir ihn auch die letzten Wochen häufiger mal besprochen haben, Andrew Drummond Übrigens mit 20 Punkten Topscorer der Lakers. Also auf jeden Fall eine Verstärkung für Los Angeles. Auf der anderen Seite LaMarcus Aldridge, auch er vor ein, zwei Wochen Teil dieses Podcasts, ein Neuzugang für die Brooklyn Nets, machte mit 12 Punkten auch ein ganz solides Spiel. Dementsprechend spannende Personalien, die dort aufgekommen sind. Das soll es aber erstmal zur aktuellen Newsrunde gewesen sein. Und jetzt hoffe ich mal, dass der liebe Ferdinand die Tabellen vor sich liegen hat. Denn jetzt soll es zum Abschluss in der NBA doch nochmal um die aktuelle Lage gehen. Wir befinden uns jetzt ungefähr, die meisten Teams haben da um die 53, 54 Spiele gespielt. Es ist nicht mehr weit. Es ist kein langer Weg mehr bis zu den Playoffs. Und wir wollen natürlich mit euch nochmal einmal kurz drüber sprechen, über die aktuelle Lage in der Liga und über die Playoff-Möglichkeiten einzelner Vereine. Und anfangen, ja, da wollen wir im Osten bei den Brooklyn Nets. Die sind nämlich immer noch ja relativ gefahrlos, trotz dieser Niederlage auf Rang 2 im Osten. 53 Spiele gespielt, 36 Siege, 17 Niederlagen. Trotz der jetzt Irving-Probleme, Durant lange verletzt, kommt jetzt langsam wieder, hat gegen Los Angeles auch ein paar Minuten auf dem Parkett stehen dürfen. Harden verletzt, trotzdem die Nets für dich am Ende einer der großen Favoriten im Osten. Oder, Ferdi?
Auf jeden Fall einer der großen Favoriten. Ich glaube, die Top 3 sind da ja ganz klar mit Philadelphia und Milwaukee noch dazu. Klar, die ganzen Verletzungen tun nicht wirklich gut. Man kann sagen, okay, lieber jetzt als dann in den Playoffs. Das müssen wir mal gucken, ob das überhaupt so hinhaut, diese Rechnung. Sie haben ja auch noch ein Spiel weniger als Philadelphia. Heißt, sie können mit einem Sieg sofort ausgleichen und wieder in die geteilte Führung gehen. Ich glaube persönlich, dass sie sogar am Ende noch den ersten Platz im Osten machen. Philadelphia wird dann Zweiter. Die spielen aber auch wieder deutlich besser mit Embiid. Das darf man nicht vergessen. Milwaukee sich da auf 3 und alles dahinter ist ja unfassbar knapp, wie du wahrscheinlich gleich noch sagen wirst.
Vollkommen richtig. Wie gesagt, die ersten drei, da führt kein Weg dran vorbei. Egal, ob es am Ende Brooklyn oder Philadelphia auf Platz 1 wird. Ich halte sogar ein bisschen dagegen. Ich glaube, am Ende werden Embiid und die 76ers es auf Rang 1 im Osten eintrudeln. Zwei werden die Nets machen und drei die Bucks aus Milwaukee. Und danach, ja, sehr, sehr eng. Momentan sind die Hawks aus Atlanta auf der 4, Miami Heat auf der 5 und die Überraschungsmannschaft dieses Jahr, die Charlotte Hornets, das Team von Michael Jordan, auf Platz 6 mit sogar ein paar Spielen weniger als die Konkurrenz mit 52 Spielen, 27 Siege. Das heißt, liegen momentan auf dem letzten Playoff-Rang. Allerdings ist dort alles brutal eng, denn dahinter liegen die Boston Celtics mit 28 Siegen gleich auf mit den New York Knicks, 28 Siege. Die Indiana Pacers müssen dann sogar schon ein bisschen mit der Lupe drauf schauen. Die haben nur bei 52 Spielen 25 Siege und 27 Niederlagen. Aber selbst die, so, und mit den Chicago Bulls, mit Daniel Theis zusammen, sind lange noch nicht aus dem Rennen. Die liegen auf Rang 10, 22 Siege auch dort. Ja, ein bisschen müssen sie schon ein bisschen Abstand nehmen, aber sind noch im Playoff-In-Tournament, was ich gleich noch ein bisschen länger erklären möchte. Allerdings die Boston Celtics und die wiedererstarkten New York Knicks sind nicht zu unterschätzen, was am Ende den Kampf um die Playoff-Plätze angeht. Finde ich sehr gespannt. Vielleicht da die letzte Frage an dich nochmal, Ferdi. Die Celtics jetzt auch wieder neu mit Mo Wagner. Werden sie am Ende durchs Playoff-In-Tournament durchmessen? Oder sagst du, sie schaffen es unter die ersten 6?
Ich sag, sie schaffen es unter die ersten 6, weil die aktuelle Form spricht natürlich ganz klar für sie. Sie stehen unter den letzten, also bei den letzten 10 Spielen haben sie 7-3 performt, heißt 7 Siege, 3 Niederlagen. Da ist momentan, wenn ich das richtig sehe, keiner besser im Osten. Das ist der geteilte Bestwert zusammen mit Brooklyn und mit den Atlanta Hawks, also die formstärksten Teams in dieser Conference. Und ich glaube, Charlotte, klar, Überraschungsteam, aber da dürfen wir nicht vergessen, es fehlt LaMelo Ball, es fehlt Gordon Hayward und irgendwann wird es da wahrscheinlich ein bisschen runtergehen von der Performance und deswegen glaube ich, dass Boston sich da noch Minimum auf Platz 6 vorschiebt.
Sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass wir die Boston Celtics am Ende unter den ersten 6 sehen werden. Spannend finde ich, wie gesagt, die New York Knicks als Personalie, die da doch wirklich eine, was die Vergleiche zu den letzten Jahren angeht, eine ganz solide Saison spielen und die immer noch die große Chance haben, zumindest an den Hornets, vielleicht sogar noch an den Miami Heat zu kratzen. Ich glaube, an den Atlanta Hawks führt am Ende kein Weg dran vorbei. Die werden es auf jeden Fall in die Playoffs schaffen. Die Boston dazu. Wer den sechsten Platz am Ende ausmacht, wir bleiben dran. Wir sind gespannt. Einige Teams, die da drum buhlen. Vielleicht nochmal kurz ein Blick zum Ende der Tabelle. Wer schwört denn da noch so rum? Die Toronto Raptors zum Beispiel oder die eben schon angesprochenen Washington Wizards mit Isaac Bonga zum Beispiel, dem deutschen Spieler, haben gerade 20 Siege, das heißt, sie sind so 2 Siege von den Chicago Bulls entfernt. die sich auf Platz 10 und damit in diesem Playoff-In-Tournament befinden. Und da vielleicht immer ganz viele von euch jetzt langsam sagen, meine Güte, was ist denn dieses Playoff-In-Tournament? Es ist in diesem Jahr so die Idee der NBA oder beziehungsweise in der NBA-Bubble letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ist die Idee entstanden, dass man die Chancen für die Teams außerhalb der ersten 8 Plätze so ein bisschen erhöhen möchte und deshalb ein Playoff-In-Tournament startet. Das bedeutet, anders als früher, wo die ersten 8 Mannschaften in die Playoffs weitergezogen sind und für den Rest war die Saison sozusagen beendet, ist es dieses Jahr so, dass die ersten 6 Plätze fest für die Playoffs vergeben werden und danach Platz 7 bis 10 ein kurzes Tournament spielen. Das heißt, der 7. und 8. Platzierte spielen gegeneinander in einem Spiel. Der 7. Platzierte ist sozusagen offiziell dann der Gewinner dieses Spiels, ist dann offiziell als Playoff-Teilnehmer sozusagen festgelegt. Der Verlierer davon trifft auch mal einmal auf das Duell des 9 gegen 10 Platzierten. Der Gewinner dieses letzten Spiels, also es werden insgesamt 3 Spiele gespielt zur Beendigung der Hauptrunde, der darf auch zu den Playoffs reisen. Also ein ganz interessantes Turnier, was die Chancen für einige Teams, die vielleicht eine so Lala-Saison spielen, am Ende trotzdem erhöht, irgendwie in die entscheidenden Wochen zu gehen. Das heißt, dieses neue Format wurde erstmal einstimmig vom NBA Board of Governors beschlossen. Nur auf einjähriger Grundlage, so ehrlich muss man auch sein. Trotzdem interessant, wer am Ende in die Playoffs, die sind dieses Jahr vom 22. Mai bis 22. Juli festgelegt. Also für alle von euch schon mal ganz dick im Kalender antragen. Ganz interessant, wer dort alles noch so landen kann. Übrigens, einen Tag nach dem 22. Juli beginnen, glaube ich, planmäßig die Olympischen Spiele in Tokio. Also ist auch wirklich ganz, ganz eng getaktet, dieser Kalender. Also ganz enges Korsett, was da genäht wird. Wir sind trotzdem gespannt, wer es im Osten schaffen wird, wollen aber natürlich zum Abschluss der NBA auch nochmal auf den Westen schauen, denn da haben wir auch schon einige Teams eben angesprochen. Die Utah Jazz mit ihrer zwar jetzigen Heimpleite, trotzdem nach 54 Spielen mit 40 Siegen, 14 Niederlagen immer noch eindeutig auf Platz 1. Dahinter, vielleicht ein bisschen überraschend, kein Los Angeles Team, nicht die Clippers, nicht die Lakers, nein, es sind die Phoenix Suns. Oder die Phoenix Suns, meine Güte. Da die Frage direkt erstmal an dich, Ferdi. Wie viel Geld hättest du drauf gesetzt, dass nach 53 Spielen die Phoenix Suns Zweiter im Westen sind? Vor der Saison, nicht zu vergessen.
Ja, dachte ich mir jetzt schon. Wahrscheinlich nicht viel. Klar war, der Kader hat sich verbessert. Man hat Chris Paul mit dazu geholt. Devin Booker konnte schon davor Basketball spielen und Dreier verwandeln. Aber dass sie jetzt Zweiter sind, das ist schon verdammt stark. Klar, das spielt auch vielleicht so ein bisschen rein, dass Los Angeles sehr verletzungsgeplagt ist. Aber trotzdem eine super Leistung. Ich hätte es nicht gedacht. Auch Utah da vorne hätte ich nicht gedacht. Also der Westen ist für Überraschungen gut und deswegen freue ich mich sehr auf die Playoffs, vor allem in dieser Turnierhälfte.
Vollkommen richtig. Der Westen ist für Überraschungen gut. Utah und Phoenix, sehr, sehr wahrscheinlich in den Playoffs drin, spielen 2 starke Saisons. Auch natürlich beide Vereine aus Los Angeles, die Clippers wie die Lakers. Die Clippers gerade auf der 3, die Lakers auf der 5. Müssen aufpassen, haben zwar immer noch einen gewissen Vorsprung auf die, wie ich eben schon angedeutet hatte, Playoff-In-Tournament-Plätze. Das beginnt ja dann ab Platz 7. Da stehen momentan die Dallas Mavericks rund um Maxi Kleber und Luka Doncic. Die haben 29 Siege, die Lakers liegen gerade bei 33. Es ist nur mal noch ein kleiner Unterschied. Trotzdem, für die Lakers immer noch spannend, ob sie am Ende es schaffen werden. Allerdings solche Siege wie zuletzt bei den Brooklyn Nets trotz großer Verletzungsprobleme zeigen, die Lakers haben eine große Qualität in ihrem Kader und sie werden es am Ende auch durchdrücken, in die Playoffs zu kommen. So glaube ich es zumindest. Genauso wie die Denver Nuggets, die liegen sozusagen im Los Angeles Sandwich auf Platz 4 mit Nikola Jokic drin, den wir auch schon in diesem Podcast mal behandelt haben. Einen überragenden Spieler. Die liegen mit 34 Siegen eigentlich auch relativ sicher in den Playoffs drin. Bei den Portland Trail Blazers auf der 6 wird es noch spannend zu sehen sein, ob sie ihren ja momentan noch kleinen Vorsprung von 2 Spielen gegenüber den Mavs oder gegenüber anderen Teams dahinter, Memphis, San Antonio, die müssen tatsächlich schon ein bisschen abreißen lassen mit 27 und 26 Siegen, ob sie es am Ende halten können. Ich glaube, es wird am Ende auf ein Duell der Dallas Mavericks gegen die Portland Trail Blazers um den 6. Platz im Westen hinauslaufen. Ich glaube, wie gesagt, Utah, Phoenix, die beiden Angeles-Team und Denver sind relativ gesetzt, in welcher Reihenfolge auch immer. Was sagst du am Ende? Dallas Mavericks, häufig behandelt hier, natürlich durch die deutschen Spieler auch immer mal wieder ein bisschen in unserem Fokus. Werden sie es am Ende übers Playoff-In-Tournament regeln müssen? Oder gehen sie vielleicht auf der 5 oder 6 in die Playoffs?
Ich glaube, sie müssen in die Verlängerung oder in die Strafrunde vielmehr dieses Play-In-Tournament. Portland ist mir einfach zu stabil das ganze Jahr über. Dallas hatte Startschwierigkeiten, ist jetzt besser drauf, aber auch häufig dann immer mal wieder mit Phasen, wo du denkst, das sind Spiele, die müssen sie nicht verlieren, die müssen sie eigentlich gewinnen. Und ich sehe das nicht, dass die das jetzt unbedingt im letzten Monat noch abstellen können. Und ich glaube, sie müssen es übers Play-in-Tournament regeln, werden dabei sofort dann gegen Memphis oder San Antonio oder Golden State gewinnen und da nicht nochmal die zweite Partie antreten müssen.
Davon gehe ich auch stark aus, beziehungsweise das hoffen wir natürlich auch ein bisschen aus deutscher Perspektive bei aller Neutralität, die wir hier an den Tag legen. Vielleicht das letzte Thema im Westen, was spannend ist, sind am Ende Platz 10, 11. Das heißt, wie gesagt, Platz 10 bestätigt darfst du noch an diesem Playoff-In-Tournament teilnehmen. Da liegen gerade die Golden State Warriors mit dem schon angesprochenen Steph Curry und auf der 11 New Orleans, die Pelicans, mit dem starken Zion Williamson mal wieder eine unfassbare Leistung unter der Woche abgeliefert. Nur ein Spiel trennt diese beiden Teams. Da vielleicht nochmal die letzte Einschätzung von dir zu, Ferdi. Die Warriors mit Curry oder die Pelicans mit Zion? Wer ist dir lieber am Ende?
Lieber wäre mir wahrscheinlich dann doch, schwierig zu sagen, wer mir lieber ist, weil beide Teams haben natürlich Spieler, die du unbedingt in den Playoffs sehen willst. New Orleans ist ein verdammt junges, ein wildes Team, das würde Spaß machen, auf jeden Fall. Golden State, ich glaube, ein Steph Curry, da sind wir uns alle einig, der gehört in die Playoffs. Auch, wer weiß, man weiß ja, was Golden State fehlt, auch an Personalkraft. Da sind einige verletzt, Klay Thompson ganz vorne weg. Ja. Es ist wirklich schwierig, dann persönlich einen Favoriten zu sagen, wer mir auch sympathischer wäre, weil ich mit beiden Franchises überhaupt kein Problem habe, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich würde ich dann doch sagen New Orleans, weil Golden State hat in den letzten Jahren so unfassbar viel abgeräumt hat. Da würde ich mir jetzt keine Wärmeflasche an den Bauch legen, weil ich Schmerzen habe, weil die nicht in den Playoffs sind.
Und das finde ich richtig. Wenn im Hause von Stolzmann die Wärmeflaschen zumindest nicht an die Bäuche von Ferdi müssen, dann ist alles richtig gut gelaufen. Dementsprechend gehe ich mit der Einschätzung, Zion in so einem Playoff-Tournament zu sehen, beziehungsweise vielleicht auch am Ende in den Playoffs, würde mir persönlich auch kein Wärmefläschchen an meinen Bauch benötigen, sondern das würde mich im Gegenteil sehr, sehr doll freuen, auch wenn ich mich natürlich erst dran gewöhnen müsste, Playoffs ohne Steph Curry sehen zu können. So, jetzt haben wir beide lange drüber gesprochen, dass wir nur 15 Minuten für die NFL gebraucht haben und haben dann mal gute 25 in der NBA draufgelegt. Dementsprechend kann ich meine To-Do-Liste heute Abend wahrscheinlich nicht abhaken, aber auch das ist nicht das große Problem. Ich würde sagen, gehen wir zur NHL rüber, oder Ferdi, hast du noch was zu sagen zur Tabelle?
Nee, alles fein. Ich glaube, NBA, wie gesagt, ist jetzt auf seine Kosten gekommen. Zeit für die anderen beiden Ligen, die da noch auf sich warten oder auf uns warten.
Vollkommen richtig. Und in der NHL haben wir uns diese Woche mit den Edmonton Oilers beziehungsweise mit dem großen Superstar der Liga und unserem großen deutschen Star Leon Dreiseitel befasst. Denn der, ja, so ehrlich muss man sein, hat vor ein paar Tagen, ist jetzt schon ein bisschen her, ungefähr 5 Tage, so ein bisschen die Gesetze der Physik überwunden oder ausgesetzt, einfach mal für eine kurze Zeit. Denn er hat es geschafft, dass er eigentlich schon komplett hinter der Torlinie stand mit seinem Körper und trotzdem noch ins Netz getroffen hat. Also für jeden, der ja auf unmögliche Tore beziehungsweise unmögliche Tore aus unmöglichen Winkeln steht, gerne nochmal Leon Dreiseitel und die Edmonton Oilers bei YouTube eingeben und beim 4-2-Sieg seiner Oilers gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle, haben wir auch schon ein paar Mal, gab es das Duell dieses Jahr, habt ihr schon ein paar Mal mitbekommen, hat er seinen Treffer zum 2-1 erzielt, der wahrscheinlich für längere Zeit zumindest bei großen NHL-Fans in Erinnerung bleiben wird. Für dich vielleicht die Frage, Ferdi, jetzt gar nicht mal unbedingt, ob du das Tor gesehen hast, kannst du natürlich auch sagen, aber seit Jahren ist ja das Duo Dreiseitel und Connor McDavid, sein kanadischer Sturmpartner, eins der überragenden in der Liga. Dieses Jahr wieder starke Auftritte von beiden. Ich glaube, Dreiseitel müsste jetzt bei ungefähr 22 Toren, 39 Assists liegen. Besser ist ligaweit nur sein Teamkollege McDavid, ja, mit 23 Toren und 45 Vorlagen. Die beiden mussten sich natürlich unter der Woche auch mal wieder ganz häufig den Fragen sozusagen stellen, reicht's denn dieses Jahr mal für mehr? Die meisten letzten Jahre in der Saison immer unfassbare Saisons gespielt, die Oilers mit dem Duo David, Dreiseitel, dann aber in den Playoffs relativ früh, ja, salopp gesagt, entschuldigt bitte meine Wortweise, abgekackt. Was hältst du dieses Jahr von den Oilers und ihrer Stärke, vor allem vorne?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, man muss das von zwei Perspektiven betrachten. Und zwar müssen wir ganz klar sagen, im letzten Jahr war es ja noch anders. Wir hatten ein anderes Playoff-System. Dieses Jahr spielen sie auch in der ersten Runde erstmal wieder gegen ein kanadisches Team, so wie ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, da profitieren sie von, weil sie kennen die Gegner jetzt ganz genau. sie sind verdammt gut in den letzten Jahren. Du hast die Superleistungen angesprochen. McDavid MVP geworden, Dreiseitel MVP geworden. Also individuell gibt es da eigentlich nichts dran auszusetzen. Nur der Erfolg fehlt halt dann im Großen und Ganzen. Was ich jetzt, glaube ich, von Edmonton erwarte oder ich mir persönlich auch erhoffe für Dreiseitel aus einer gewissen deutschen Brille herausgeschaut, dass sie auf jeden Fall mal unter die Top 2 im Westen kommen oder zumindest in ihrer Turnierhälfte. Das ist ja dieses Jahr auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aufgeteilt. Ich glaube, da haben sie das Potenzial zu. Sie haben ein unfassbar gutes Team, aber ich glaube, man hört schon so ein bisschen raus, wenn die beiden da vorne so viele Punkte sammeln, dann müssen sie vor allem in der Defensive das gesamte Team da mal so ein bisschen den Hebel umlegen und gucken, dass sie da nicht die Spiele in entscheidenden Minuten und Momenten leichtsinnig verlieren.
Das ist vollkommen richtig, denn das ist momentan immer noch zu häufig der Fall, denn ein paar Tage später, nach diesem Wahnsinnsauftritt von Leon Dreiseitel gegen die Ottawa Senators, musste er mit seinen Oilers mal wieder eine herbe Niederlage hinnehmen. Und zwar im Battle of Alberta, wie es genannt wird, haben sie gegen die Calgary Flames einfach mal 5-0 einen ziemlich dick auf den Deckel gekriegt und konnten am Ende gar nichts machen. Allein 4 Gegentreffer am Ende im letzten oder im dritten Drittel. Also eine sehr, sehr schmerzhafte Niederlage für die Oilers gegen die Flames, die sie jetzt nicht unfassbar weit nach hinten wirft, die aber so ein bisschen das Problem der Edmonton Oilers zeigt, wie du es eben angesprochen hast. Klar, in so einem Spiel ging auch nach vorne nichts, trotzdem lässt sich in den großen Spielen am Ende oder über eine breite Saison auf das Duo Dreiseitel und David vertrauen, dazu ja auch noch der deutsche Nationalmannschaftskollege Dominik Cahoon in den Reihen der Oilers. Das heißt, daran liegt nicht das Problem, es muss am Ende eine gewisse Konstanz in die defensive Leistung gelegt werden, um wirklich erstmal als, wie du es eben gesagt hast, Zweiter einchecken zu können in die Playoffs, aber vor allem dort dann eine deutlich bessere Rolle zu spielen als die letzten Jahre. Dreiseitel sagte dazu in einem Interview vor kurzem, was ist noch möglich in der Saison? Ich glaube, dass wir noch ein paar Schritte nach oben machen können. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, aber dass wir als Mannschaft einfach noch besser spielen können, als wir es bisher getan haben, sagte er letzte Woche. Ja, und ich würde sagen, das kann man wie eine kleine Drohung an den Rest der Liga so stehen lassen, dass es noch besser geht. Und es ist bis jetzt schon eine wirklich gute Saison mal wieder von Leon Dreiseitel, auf die wir weiter die Augen offen halten und natürlich auch gerne, wenn ihr da Interesse zu habt, so ähnlich wie wir es heute in der NBA gemacht haben, in den nächsten Wochen nochmal einen intensiveren Blick auf die aktuelle Lage der Tabelle in der NHL werfen, um vielleicht nochmal einen Überblick zu geben, wo steht Leon Dreiseitel mit seinen Oilers, wo steht Thomas Greiss zum Beispiel mit seinem Team, wo steht Grubauer mit den Colorado Avalanche, von denen wir jetzt auch schon ein bisschen berichtet haben die letzten Wochen. Und vor allem, wie sieht es um Rookie Tim Stützler aus aus deutscher Sicht, der mal wieder beim 5-6 seiner Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs ein Tor und eine Vorlage beigesteuert hat. Also der ist weiterhin sehr, sehr gut dabei, der junge Deutsche. Und wir halten euch die nächsten Wochen weiter auf dem Laufenden, wie es in der NHL aussieht. Haben aber jetzt zum Abschluss für euch nochmal ganz, ganz brandheiße News aus der MLB.
Jo, aus der MLB gibt es sogar wieder einiges zu berichten. Deswegen habe ich auch hier eine ganz klitzekleine Newsrunde vorbereitet. Und zwar zurückblickend auf die letzte Woche. Das war irgendwie wieder so ein Klassiker. Ich habe letzte Woche vom neuen Spielplan in der NFL gesprochen. Blöd war nur, ich habe es hier Dienstag gesagt. Es kam bei euch am Mittwoch an. Und es wurde von Dienstag auf Mittwoch veröffentlicht, dass der Spielplan geändert wird. Deswegen habe ich letzte Woche natürlich auch gesagt, in MLB, All-Star-Game wurde Atlanta genommen. Es steht noch aus, wo das Ganze stattfinden soll. Und natürlich kam dann auch in der Nacht vor der Herausgabe dieses Podcasts das raus, dass es in Denver stattfinden soll. Deswegen jetzt für euch nochmal, die es nicht mitbekommen haben. Es findet in Denver statt, das All-Star-Game. Und das, glaube ich, macht vielen Fans Freude, denn wir alle kennen das Phänomen in Denver. Die liegen da in den Rocky Mountains. Mile High wird die Stadt auch genannt. Und irgendwie aufgrund der Luftverhältnisse fliegen Bälle weiter. Das kennen wir aus dem Football bei Field Goals. Jetzt kennen wir es auch beim Baseball, was Home Runs angeht. Und deswegen können wir uns da auf ein sehr spektakuläres und Home Run reiches Home Run Derby freuen. Also das zum All-Star Game. Noch ganz interessant, die LA Dodgers wurden ja verdient letztes Jahr Meister. Haben jetzt auch ihre Anerkennung bekommen in Form eines Meisterschaftsrings. Und auch Sondertrikots sind rausgekommen. Da ist eigentlich nichts Besonderes bei. Es sind ganz normale Heimtrikots. Nur, dass überall an den Rändern der Schriftzüge, zum Beispiel von den Dodgers, sind goldene Ränder, damit das Ganze ein bisschen hübscher und edler aussieht und so einen meisterlichen Touch bekommt. Aber jetzt zum ausführlichen Thema in der MLB. Und denn da gab es ein historisches Ereignis. Und zwar für die San Diego Padres. Denn die gibt es jetzt ungefähr seit 53 Jahren und tatsächlich hat es letzte Woche den ersten No-Hitter in dieser Franchise-Geschichte gegeben. Für alle, die jetzt fragen, was ist ein No-Hitter? Das heißt eigentlich ganz klar übersetzt, ein Nein-Hitter, kein Hitter, heißt kein Hit für das gegnerische Team. Das muss man erstmal schaffen. Das kommt vielleicht einmal pro Jahr vor, wenn es gut läuft, auch manchmal zweimal. Aber es ist jetzt das erste Mal passiert, sofort in der ersten Woche. Der Pitcher für die Padres, das war Joe Musgrove. Und der hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Nicht nur, weil er keinen Hit zugelassen hat. Der hat auch insgesamt nur einen Base Runner zugelassen. Heißt, nur ein Mann kam für die Texas Rangers. Das waren die Gegner auf die Base. Das war nämlich Joey Gallo. Und er wurde von Joe Musgrove abgeworfen. Das Ganze unfreiwillig natürlich. Aber das war der einzige Base Runner. Also eine richtig starke Performance. Ganz nett zu Joe Musgrove gesagt, ist irgendwie klasse, dass er der Erste ist, der für die Padres einen No-Hitter wirft, denn er kommt selber aus der Umgebung von San Diego, ist da aufgewachsen, dementsprechend ein Fan der Padres, deswegen super coole Geschichte. Die Padres tauften den Pitcher auf den sozialen Kanälen, wie Instagram zum Beispiel, sofort auf den Namen No-Joe, also es bietet sich auch an mit Joe Musgrove. Und auch ganz interessant an diesem No-Hitter ist, dass Catcher Victor Caratini eine sehr große Rolle gespielt hat. Das ist ja sowieso ganz klar für alle, die dieses Spiel noch nicht ganz verstehen. Der Pitcher ist auf seinen Catcher angewiesen, denn der sagt, was für einen Pitch er werfen soll, heißt ein Fastball, Curveball, irgendwie sowas und wohin dieser Pitch kommen soll. Dafür ist der Catcher verantwortlich und Victor Caratini ist tatsächlich der erste Catcher in der MLB-Geschichte, der zwei No-Hitter in Folge für verschiedene Teams gefangen hat. Der letzte No-Hitter der MLB war im letzten Jahr für die Chicago Cubs, da war Catcher Victor Caratini. Jetzt dieses Jahr der erste No-Hitter und bislang auch der einzige No-Hitter, gefangen von Victor Caratini. Eine super Leistung, ich habe es schon angesprochen, letzte Woche mit Shohei Ohtani, da ist etwas passiert, das ist so lange nicht passiert. Jetzt ist etwas passiert, das noch nie passiert ist und das, obwohl die MLB so alt ist, über 150 Jahre. Wirklich klasse, Bjarne, wie viele erste Male oder besondere Male werden wir dann noch in dieser Saison zu sehen bekommen und wie oft dürfen wir drüber sprechen?
Ich will doch mal hoffen, ziemlich häufig. Also wenn wir jetzt nach zwei Wochen schon solche zwei großen Geschichten haben, wie gesagt, das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Also wie gesagt, klar, vielleicht Baseball sind nicht alle ganz komplett beheimatet, aber dass du so gut werfen kannst, dass niemand anderes, also dass du wirklich keinen einzigen Hit im Spiel zulässt. Ich glaube, am Ende ging es 3-0 aus für San Diego gegen die Texas Rangers. Wahnsinn. Also Joe Musgrove muss einen guten Abend gehabt haben, davor oder danach, wie auch immer. Dementsprechend, ich hoffe, solche Geschichten werden wir noch häufiger mitbekommen, besonders mit solchen Spielern, wie du es eben gesagt hast, 20 Kilometer vor Ort sozusagen groß geworden, in El Cajon, glaube ich, in der Nähe von San Diego. Von daher, klasse Geschichte und wie ich letzte Woche gesagt habe, klar, ich habe die Dodgers genommen am Ende, aber vergesst mir San Diego nicht. Gut gewirtschaftet, gutes Team, letztes Jahr schon gutes, junges Team und mit solchen Riesengeschichten wie diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, zeigen sie mir, mit denen ist zu rechnen. Aber wie du ja auch so schön schon mal gesagt hast in der MLB, ich glaube 162 Wochen, 162 Spiele, da werden noch einige Geschichten kommen, aber noch einige Drehungen und Wendungen in der Saison.
Das auf jeden Fall. Jetzt gibt es hier keine besondere Wendung mehr, denn wir sind mit allen vier Sportarten, mit allen vier Ligen durch. Deswegen machen wir auch Feierabend. Wir hatten heute schon Uni, morgen geht's weiter, deswegen gönnen wir uns die Pause, genießen die Champions League. Ansonsten gucken wir natürlich, was der US-Sport macht. Das war's von mir. Mir hat's viel Spaß gemacht. Bjarne, ja, du bist in Bremen. Dann also erstmal gute Besserung und für euch natürlich bleibt gesund. Das war's von mir. Ciao.
Dann lasse ich mir nächste Woche noch was für einfallen. Für heute lasse ich dich mal als Gewinner durch die Sendung laufen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Für euch allen einen schönen Mittwochabend, wenn ihr uns hört. Und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.